Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music.
Herzlich willkommen zur heutigen Episode unseres Messe-Podcasts. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die Katja Wolf von Peace, Love and Om. Und Om oder And Om?
And Om. Peace, Love and Om, ja.
Sehr gut. Katja, du machst super viel. Und ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde zu erzählen, was du alles machst, dann wäre das wahrscheinlich alles auch gar nicht so richtig. Das heißt, stell dich doch einmal ganz kurz bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor, wer du bist und was du so machst.
Genau, du hattest ja schon mich schon vorgestellt. Ich bin Katja. Ich bin die Betreiberin des Kanals Peace, Love and Om. Und ich musste tatsächlich überlegen, als du gefragt hast, und oder end, weil das, weißt du, so gewisse Worte, die sagt man dann so automatisch und überlegt gar nicht, ob das jetzt, aber nein, es ist ja Englisch. Das mache ich jetzt schon seit 8 Jahren mittlerweile, diesen Kanal. Ja, habe nebenbei noch ein paar Bücher geschrieben, habe einen Verein gegründet und das war's eigentlich schon so grob zusammengefasst.
Was tust du denn auf deinem Kanal? Also worüber gehen deine Kanäle?
Also meine Videos sind quasi dem alternativen Lebensformen gewidmet und damals habe ich angefangen mit Vanlife, weil das war irgendwie, ja, es ist da gerade am Entstehen gewesen, zumindest in Deutschland, in Amerika war es schon relativ weit fortgeschritten. Und genau, also meine Videos handeln über alternative Lebensformen in Tiny Houses, in Höhlen, in Gemeinschaften und aber auch in Campern. Jetzt nicht mehr so viele Camper, aber auf jeden Fall auch sehr viele Videos darüber. Das sind so die Themen. Also überwiegend halt alternativ. Auch Jurte ist dabei.
Mhm. Wie bist du dazu eigentlich gekommen? Also du wirst ja wahrscheinlich mal mit Reisen angefangen haben. Und du hast mir auch erzählt, dass du früher viel im Camper unterwegs gewesen bist. Also wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen?
Genau, also ich habe mir jetzt 2012, also vor 12 Jahren mittlerweile, meinen ersten Camper gekauft. Das war ein T3, Hilde hieß dieser Bus. Und mit dieser Hilde, also davor hatte ich einen Burnout gehabt und habe mir ein Jahr, ja, Auszeit sozusagen gegönnt und bin in diesem Jahr, da war meine Tochter auch noch nicht in der Schule, da sind wir ganz, ganz viel gereist. Und da habe ich so ein bisschen die Liebe zum Camping entdeckt oder zum freieren Reisen. Das war auch damals ein bisschen einfacher als heute, muss man sagen, also mit dem Freistehen und so. Und ich habe auf meinen Reisen gesehen, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, die in Campern leben und die ihr Geld verdienen auf Reisen. Also sei es jetzt irgendwie digital oder vor Ort. Und das fand ich super spannend. Und ich dachte mir so, weil ich selber ein bisschen mein Lebenskonzept überdacht habe, ob das jetzt so das ist, was ich möchte, in so einer Mietwohnung mein Leben lang irgendwo mit Nachbarn, die du vielleicht nicht magst, in der Gegend, die vielleicht ein bisschen schräg ist. Und ich dachte mir so, irgendwie ich habe damals in Leipzig gewohnt, das ist irgendwie nicht unbedingt das, was ich mir für immer vorstelle und ich würde meinem Kind irgendwie auch gerne mehr bieten als nur das. Und dann habe ich halt angefangen, einfach weil es mich selbst interessiert hat, wie man alternativ leben kann, wie man anders leben kann, habe ich diese Leute besucht und gefilmt und das quasi anderen auch zeigen wollen, weil ich dachte, wenn es mich inspiriert und wenn es mich irgendwie weiterbringt, dann kann ich damit vielleicht irgendwie auch anderen helfen.
Und wie lange hast du im Camper gelebt?
Also gelebt tatsächlich war es nur ein Jahr. Wir sind also auch nicht in diesem T3. Wir sind mit dem T3 4 Jahre, glaube ich, gefahren. Immer mal so für längere Zeit, aber hatten noch eine feste Base. Und dann hatte ich mir einen größeren geholt, so ein Fiat Ducato, in Alkhofen. Und mit dem haben wir quasi Europa erkundet, also fast alle Länder in Europa. Und da haben wir dann quasi ein Jahr drin gelebt. Und dann war Europa durch und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kann ich das Wohnmobil auch verkaufen. Was erwartet mich jetzt noch? Ich kenne ja alles.
Und seit wann ist denn das Reisen im Grunde genommen oder beziehungsweise das ganze Thema kein Hobby mehr für dich, sondern wann kam es dazu, dass du Bloggerin und Influencerin geworden bist?
Also ich sehe das Reisen schon, also es ist ein Teil meines Lebens, klar, es ist jetzt kein Hobby, dass ich sage, ich fahre jetzt einmal im Jahr für 2 Wochen nach Mallorca oder so, das, so war es auch nie. Es war schon immer irgendwie ein Teil meines Lebens. Also ich habe schon immer gern, bin immer gerne gereist und habe dann plötzlich einen Job gefunden, wo ich das Ganze halt noch mehr machen kann und davon halt auch noch leben kann, sozusagen, ja.
Das heißt so als digitale Nomadin dann auch.
Ja, also ich mag diesen Begriff immer nicht so. Also ich könnte von überall arbeiten, wenn ich halt dort in der Nähe auch die Leute hätte, die ich filme, auf jeden Fall. Aber so ein bisschen bin ich dann schon noch von denen abhängig. Und da ich halt überwiegend auch deutsches Publikum habe, könnte ich jetzt vielleicht nicht in Asien leben auf Dauer. Also von daher, ich passe mich da schon immer auch an. Also ich würde mich jetzt nicht als digitale Nomadin bezeichnen.
Das heißt, zu deinen Gästen, die du in deinen Videos hast, auf deinem YouTube-Kanal und auf Instagram, dort reist du auch immer selbst hin.
Genau. Ich hatte am Anfang, also ich habe immer alle Videos selber gemacht, bis vor 2 Jahren, als ich dann nach Teneriffa ausgewandert bin. Vor 3 Jahren, glaube ich. Ja, vor 3 Jahren, 2021. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich hatte auf Teneriffa sind natürlich auch viele, viele super interessante Menschen, auch sehr viele Deutsche, die ich dann auch gefilmt habe. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nicht in Deutschland bin, kann es sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen verpasse. Und dann hatte ich mir noch einen anderen Videoproduzenten mit ins Boot geholt. Also haben wir das quasi zu zweit gemacht. Und es ist immer noch so, dass ich das jetzt nicht mehr alleine mache.
Okay. Jetzt habe ich gesehen, dass du auch eine Zeit lang in einem Tiny House gewohnt hast. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, also klar, wenn man so viele Leute besucht und sich dann anguckt, wie die leben, dann denkst du dir so, oh, das ist cool. Das ist noch viel cooler als Camper. Ich möchte jetzt einen Bauwagen. Und ich hatte das Glück, bei einer Freundin in Brandenburg ein Grundstück mitnutzen zu dürfen. Die hatte 6 Hektar. Oder 16? Ich bin ganz schlecht mit Zahlen. Es war jedenfalls sehr groß. Ich glaube, es waren 16 Hektar. Und sie hat mir dann quasi so ein Stück zur Verfügung gestellt und hat gesagt, wenn du möchtest, weil ich war sowieso immer sehr oft dort im Jahr und unsere Kinder waren im gleichen Alter und haben sich ganz gut verstanden. Also das war eigentlich immer sehr ideal. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will das ja ausprobieren. Es war ein Bauernhof und dann habe ich mir einen Bauwagen bauen lassen, auch nach meinen eigenen Vorstellungen. Ich habe das nur gefilmt, ich habe nicht wirklich mitgeholfen, also ich habe da nicht mitgebaut. Und ja, der stand dann dort und der wurde genau kurz vor Corona, wurde der fertig und ich hatte dieses Riesenglück, nicht in Leipzig in meiner Wohnung sein zu müssen, sondern wirklich auf diesem wunderschönen Platz. Ich habe diese Zeit so genossen dort und ja, nach einem Jahr, also wir haben dort ein Jahr, jetzt nicht komplett fest drin gewohnt, aber schon sehr lange. Habe ich dann so festgestellt, dass es vielleicht auch etwas schwierig sein kann. Also alleine ist es überhaupt kein Problem. Zu zweit, ich hatte damals noch einen Partner und mit Tochter, es ist schwierig bis unmöglich. Vor allen Dingen, meine Tochter ist dann langsam zum Teenager geworden und dann braucht auch jeder seinen Freiraum. Ja. Das ist auch das, was ich immer ein bisschen fragwürdig finde, wenn so Familien sich ein Tiny House bauen lassen oder selbst bauen, ob das für jeden wirklich immer so gut ist in dieser Familie, weil das, also irgendjemand braucht dann vielleicht dann doch mal einen Rückzugsort. Das mag mit kleinen Kindern alles noch gehen, aber ja, also ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen, wenn man mit Partner mag es eventuell noch gehen, aber dann, wenn noch Kinder dazukommen, irgendwann, das wird einfach zu klein. Und dann ist es auch so, wenn du, weil viele denken sich nämlich, ich kaufe mir jetzt ein Tiny House und dann habe ich immer eine Base und dann kann ich immer ein paar Monate reisen und komme dann wieder zurück. Das kann alles funktionieren, aber so ein Tiny House muss oder sollte, oder ein Bauwagen oder eine Jurte, sollte immer bewohnt sein, weil wenn du dann zurückkommst, kann es sein, dass jemand anders eingezogen ist, so Mäuse oder was auch immer. Also es ist wirklich sehr schwierig, wenn du das mal alleine lässt. Und im Winter ist es, da muss man halt auch mal aufpassen, dass da nichts einfriert, kaputt geht. Also es ist nicht immer ganz so romantisch, wie man sich das vorstellt. Überhaupt ist es also das einfache Leben ist, was wir uns irgendwie alle wünschen und sehr romantisieren, ist sehr viel schwieriger als wir uns das überhaupt vorstellen können. Das ist schon sehr viel zeitaufwendiger, wenn man in einem einem Tiny House lebt, ohne fließend Wasser, mit einem Holzofen.
Ich wollte gerade fragen, mit dem fließend Wasser, wie hast du das bewerkstelligt mit, Duschen? Man muss Wasser kochen. Jetzt hast du gesagt, du hast einen Holzofen. Hattest du Strom da drin? Also wie ist das alles, wie hat das alles funktioniert?
Für mich war es irgendwie wie so ein Wochenendhaus. Es war so, du kommst halt mal runter, wenn du aus der Stadt raus willst. Also ich hätte es mir, glaube ich, so wie wir es hatten, nicht auf Dauer vorstellen können. Wir hatten Strom, wir hatten ein sehr langes Kabel von dem Haus meiner Freundin rübergelegt. Wir hatten keinen Wasseranschluss. Das war halt auch, wir standen auf der Wiese, was ja sowieso nicht erlaubt ist. Also es war halt auch überhaupt nicht legal, wo wir standen. Das heißt, ich musste immer mit einem 20-Liter Wasserkanister schon so ein paar Meter, so das ist ganz schön schwer. Und geduscht haben wir im Sommer auf jeden Fall draußen, da hatten wir eine Außendusche. Mhm. Und im Winter hast du dann entweder Katzenwäsche gemacht oder meine Freundin war so lieb und hat uns bei sich duschen lassen. Also so komplett autark war es dann am Ende doch nicht. Und Heizung hatten wir zum einen, diesen süßen Holzofen und das fand ich echt cool, eine Infrarotheizung, einmal an der Decke und einmal im Bad. Und das hat uns so ein bisschen auch nachts quasi gerettet, wenn der Ofen dann einfach aus war, weil es dann schon noch, also so kalt wie es draußen ist, ist es dann halt auch drin. Das muss dir immer bewusst sein, ne?
Ja. Wie ist das denn, wenn man dann zurückkehrt? Ich meine, jetzt wohnst du wieder in einer Mietwohnung, auch in Deutschland, nicht mehr in Teneriffa.
Ja.
Genau. Wie ist das denn, wenn man dann zurückkehrt aus so einem Tiny House nach einem Jahr? Wie ist dann dieses Luxusgefühl, wenn ich plötzlich eine warme Dusche habe und immer fließend Wasser und ich muss kein Wasser mehr holen?
Also man weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Also die erste Zeit, irgendwann vergeht leider auch das wieder. Aber es ist wirklich so, diesen Raum, den man hat und ich mochte ja meine Wohnung, die ich hatte und immer noch habe. Man hat einfach so viel mehr Raum, gar nicht so mehr Dinge. Also ich brauche gar nicht viel Dinge, aber ich brauche Raum für mich, um mich zu entfalten oder so. Und einfach auch die Tür zuzumachen und meine Tochter kann ihre Tür zumachen und jeder kann sein Ding machen. Das war so etwas, wo so Ruhe kam. Wobei ich sagen muss, wir hatten dort ein wunderschönes Grundstück. Also wenn jemand mal seine Ruhe brauchte, ist man einfach auch rausgegangen. Das war jetzt nicht das Problem, aber bei schlechtem Wetter wird es da ein bisschen kompliziert. Ja,
klar.
Und es ist halt immer warm. Du musst jetzt nicht morgens im Kalten aufstehen und erstmal heizen, sondern die Heizung ist relativ, es ist warm. Und Wasser, das war auch, ja, auf jeden Fall, sich dann warm zu duschen. Aber es war auch trotzdem schön, sich kalt zu duschen. Das macht dich so lebendig. Das war schon. Man gewöhnt sich vor allem sehr, sehr schnell dran. Das ist etwas, was ich wirklich total toll finde, dass man sich an solche einfachen Dinge so schnell gewöhnt und die gar nicht mehr schlimm findet. Und wenn man aber zurück in so ein Luxusleben in Anführungsstrichen kommt, dann findet man auch das wieder toll. Also ich kann beides empfehlen. Ich finde es gut, wenn man beide Erfahrungen macht.
Ja, wahrscheinlich ist gerade diese Differenz zwischen den beiden Orten, genau das, was dann das eine oder andere in einem guten Licht dann erscheinen lässt. Ne?
Total.
Jetzt hast du auf YouTube einen großen Kanal und besuchst Menschen, ich sag mal, mit außergewöhnlichen Geschichten. Das hattest du am Anfang schon erwähnt. Da habe ich zum Beispiel gesehen, gibt es Leute, die leben in einem Bauwagen. Es gibt Leute, die leben in einem LKW mit Tipi. Oder Ärzte, die ihren Beruf hingeschmissen haben und einen Schritt in ein ganz anderes Leben wagen. Wie kommst du überhaupt an solche Menschen und was waren so die verrücktesten Geschichten, die du bislang erlebt hast?
Also ich glaube, gerade die du aufgezählt hast, die kamen zu mir. Also ich habe wirklich das Glück, dass ich in den letzten Jahren, dadurch, dass ich so eine große Reichweite jetzt mittlerweile habe, dass sich die Menschen bei mir melden. Und das sind auch wahrscheinlich Menschen, die ich selber nie gefunden hätte und die einfach noch sehr viel spannender sind als die, die man ohnehin auf Instagram schon sieht. Nicht, dass die nicht auch spannend wären, aber die haben nochmal irgendwie eine ganz eigene Geschichte. Und also ich finde die entweder über Instagram oder sie melden sich bei mir oder halt über Empfehlungen. Und ja, die spannendste Geschichte. Das ist echt sehr schwer, da was rauszupicken. Viele erwarten dann immer, dass ich sage, die Lotta mit dem Esel, die mit ihrem Esel gereist ist, den Camper extra umgebaut hat. Das ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Geschichte, das muss ich zugeben. Aber ich finde die Menschen, also manchmal ist es einfach ein Camper, der super normal aussieht, aber die Menschen, die mich dann einfach irgendwie faszinieren, inspirieren oder also die Pernilla zum Beispiel, diese mit dem Van, mit ihrem kleinen Schneckenhaus, die Prinzessin von Inskipinski, wie sie sich nennt, das ist ein ganz, ganz wundervoller Mensch, ein ganz tolles Wesen, wirklich so ein Fabelwesen. Wir sind bis heute im ja regelmäßigen Kontakt, da ist eine schöne Freundschaft entstanden. Also ich kann da gar nichts rausbringen. Den Boris, den ich auf La Gomera kennengelernt habe, den ich in der Höhle besucht habe, ist auch ein Wahnsinnstyp.
Also echt jemand, der dort in einer Höhle lebt.
Genau, genau. Der lebt schon, ich weiß gar nicht, wie viel die Jahre, vielleicht 7 Jahre ist er schon unterwegs und ich glaube 4 Jahre lebt er in der Höhle. In verschiedenen Höhlen, nicht in der einen, weil die werden halt auch immer geräumt, aber dann ziehen die nächsten ein und dann zieht er weiter. Also sowas ist halt auch mega interessant, wie wenig man am Ende eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Und bei ihm hast du es halt einfach so gespürt. Der hatte, weiß ich nicht, 2 Paar T-Shirts, eine Hose, that's it. Das ist sein Hab und Gut so ungefähr. Und also einfach ein sehr in sich ruhender Mensch.
Wahnsinn. Also es klingt sehr, sehr spannend. Was macht es denn mit dir, diese Menschen zu treffen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das natürlich auch irgendwo erweiternd wirkt, ja, inspirativ. Aber was macht es mit dir?
Bei einigen ist es wirklich so, dass ich, also das erdet mich halt auch sehr häufig. Und das Gute ist ja, also man lebt halt in der Stadt und dann fährt man zu anderen Leuten, die holen einen so ein bisschen aus der eigenen Realität raus und lassen dich nochmal so Dinge hinterfragen. Das ist sehr, sehr häufig so, wenn ich so andere Sachen sehe, wie sie leben, wie einfach sie leben und wie wenig sie glücklich sind. Nicht, dass ich das nicht auch schon irgendwie mal so für mich entdeckt habe, aber du hinterfragst nochmal so, hey, sag mal, brauchst du das jetzt wirklich? Ich meine, der hat das irgendwie, der war irgendwie auch total glücklich ohne. Ich meine, jeder ist ja irgendwie anders, aber es ist wirklich so, dass ich viele Dinge bei mir, nicht viel, aber dass ich hin und wieder Dinge bei mir hinterfrage, wenn ich solche Menschen kennenlerne. Auch so diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig. Das ist so eine Parallele, die zieht sich bei ganz vielen wie so ein roter Faden. Die sind halt, in der Persönlichkeit haben sie sich sehr viel weiterentwickelt als andere, die vielleicht noch weiter in einer Großstadt leben. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene, aber ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen dadurch, dass sie einfacher leben, mehr mit sich mit sich beschäftigen und vielleicht so ein bisschen an ihren Themen arbeiten können. Aber du kannst es natürlich genauso gut auch ausblenden und in deinem Bauwagen auf TikTok scrollen. Also es ist alles nur Möglichkeiten, aber die Mehrheit ist schon irgendwie sehr, sehr weit, ja.
Reflektiert.
Absolut, ja. Besonders die junge Generation, das ist das, was mich wirklich immer wieder überrascht, wenn ich so Anfang 20-Jährige kennenlerne, wie reflektiert die sind. Also im Vergleich zu mir damals, um Himmels Willen, also das ist kein Vergleich. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht gewesen.
Sehr cool. Wie ist es eigentlich, ständig unterwegs zu sein wie du? Wie schaffst du es, dass Reisen nicht unbedingt zum Alltag wird?
Also ich finde gar nicht, dass ich immer so viel unterwegs bin, vielleicht zu anderen wahrscheinlich, aber schon. Wir waren jetzt 5 Wochen in den USA. Das war wirklich lang. Es war zwar schön, aber es war auch nur Urlaub. Ich halte die Reisen eigentlich immer so kurz, dass ich mich auf zu Hause auch wieder freue und mich dann auch wieder aufs nächste Reisen freue. Also dass ich quasi nicht so overload bin. Bei so längeren Reisen, dann hat man auch einfach keinen... Man kann das alles nicht mehr verarbeiten, was da so auf einen einprasselt. Und damit kann ich immer schlecht umgehen. Also ich muss das, was ich erlebt habe, auch irgendwie verarbeiten. Und deswegen brauche ich dann wieder was Normales, was Alltägliches und freue mich dann, also ich freue mich genauso, mal einen Tag zu Hause zu sein, Homeoffice zu machen oder einen Tag ins Büro zu gehen oder wieder zu reisen. Es muss halt immer so eine Abwechslung sein dazwischen.
Was war denn bislang deine längste Reise?
Also einmal diese Weltreise, da waren wir, also was heißt Weltreise, es sollte eigentlich nur eine Europareise werden. Wir sind dann mit dem Camper bis nach Portugal und wollten dort überwintern. Und dann haben wir festgestellt, dass Portugal im Winter eigentlich auch ganz, ganz schön kalt ist. Also es wird dunkel um 19 Uhr und sobald die Sonne weg ist, ist es einfach kalt. Und wenn du dann im Camper sitzt und dann noch diese Feuchtigkeit, das war, also ich fand es nicht cool. Ich weiß nicht, wie man in Portugal überwintern kann. Das ist mir ein Rätsel. Es ist unangenehm. Und dann sind wir halt für 3 Monate nach Südostasien geflogen. Und also wir waren... Ja, ein Jahr war die längste Reise tatsächlich. Und da war ich aber auch froh, wieder zurück zu sein, weil das einfach, das war dann zu viel von allem.
Okay, also zu viel Eindrücke?
Ja,
oder?
Ja, und zu viel.
Okay.
Also ich mag halt auch, mittlerweile mag ich auch dieses Kofferpacken und 1-2 Nächte hier, dann wieder weiter. Das ist, es ist mal cool für eine Zeit, aber so 3 Monate würde ich das nicht mehr machen. So Backpacking, also Respekt, wer das kann.
Du hast noch ein Herzensprojekt, und zwar in Uganda.
Genau.
Vielleicht magst du uns einmal davon mehr erzählen.
Genau, ich habe Anfang des Jahres einen Verein gegründet, um eine Schule in Uganda zu unterstützen. Und ich bin zu dieser Schule gekommen, weil ich vor 12 Jahren habe ich eine Uganderin kennengelernt über eine Freundin aus dem Tierschutz und bin seitdem her quasi mit ihr in Verbindung, in Kontakt und da hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt. Und das erste Mal habe ich Uganda besucht vor 2 Jahren und da hatte sie ein Grundstück gekauft und hat dort so landwirtschaftliches, also wollte quasi Landwirtschaft betreiben. Und hat aber dann festgestellt, dass in dieser Gegend, Kayunga, das ist nordöstlich von Kampala, von der Hauptstadt, dass dort über 500 Haushalte gibt es und keines dieser Kinder geht in die Schule. Überhaupt hat kaum einer aus dieser Community einen Schulabschluss und es ist eine wahnsinnig arme Gegend. Und dann hat sie sich gedacht, weil sie hat dank Sponsoren auf studieren dürfen, und ist Lehrerin geworden und dachte sich so, ich kann jetzt hier irgendwie nicht Lehrerin sein und dann wissen, dass kein Kind hier zur Schule geht. Und wir wissen ja alle, wie es dann endet, wenn, also ohne Schulbildung in Afrika, dann geht der Kreislauf einfach weiter mit der Armut.
Gibt es da einfach gar keine Schule? Oder wie sieht das da aus?
Also es gibt, in Afrika ist es so, es gibt, oder in Uganda ist es so, dass du, es gibt öffentliche Schulen und es gibt private Schulen. Die privaten kosten natürlich Geld. Und es gibt eine private Schule in der Nähe, ist jetzt auch übertrieben, 3 Kilometer entfernt. Das ist die allernächste Schule, aber die ist wiederum privat. Und die nächste öffentliche Schule weiß ich gar nicht, wie, also die wäre zu weit weg. Und ich glaube, das wäre auch nur eine Sekundarschule, keine Grundschule und es gibt auch keinen Kindergarten.
Okay.
Genau, also die hätten auch gar nicht die Möglichkeit. Und selbst eine öffentliche Schule, die eigentlich kostenlos ist, kostet am Ende wieder Geld, weil du brauchst eine Schuluniform. Du kannst ohne Schuluniform nicht in die Schule gehen. Und Schulbücher und alles Material. Also die Eltern, zumindest in dieser Community ist es so, dass viele Eltern, die haben so ein kleines Stück Land und bauen dort ja ihr Gemüse an. Klingt super romantisch von wegen Selbstversorger. Aber da ist es wirklich, um das blanke Überleben zu sichern. Und also manchmal, die haben auch einfach kein Geld, weil sie natürlich nur das Gemüse haben und sich davon selbst ernähren und keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben. Wie willst du da deinem Kind eine Schulausbildung ermöglichen? Also das ist nahezu unmöglich. Und deswegen hat sie die Hühnerstelle, die sie damals hatte, umgebaut in Klassenräumen. Jetzt haben wir quasi 7 Klassen, also 3 Kindergartenklassen und 4 Grundschulklassen. Und um diese Schule besser unterstützen zu können, habe ich halt diesen Verein gegründet. Und wir haben von 152 Kindern bereits knapp 130 in Patenschaften vermittelt. Das heißt, Sponsoren oder Paten aus Deutschland, private Leute, übernehmen quasi die Schulgebühr, kostet 15 Euro im Monat, damit diese Kinder in die Schule gehen können. Und von dem Geld werden halt die Lehrer bezahlt, das Essen für die Kinder bezahlt, die Administrationskosten, Transportkosten und so weiter. Und ja, im April war ich da und habe es besucht und ich war so, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede, weil das hat mich so berührt. Ich war so hoch emotional, auch noch Wochen danach, nur beim Gedanken daran hatte ich feuchte Augen. Es war so, es ist so unglaublich, wie dankbar diese Menschen sind und wie viele Geschenke ich bekommen habe, einfach weil sie ihre Dankbarkeit zeigen wollten. Ich denke, von Menschen, die nichts haben, die ihren Kindern nicht mal eine Schule geben können, also eine Schulbildung geben können, die schenken mir noch was. Das war echt sensationell.
Wow.
Ja.
Das heißt, die wussten auch alle, da kommt Katja.
Ja.
Und die hat hier praktisch, die ermöglicht mir hier gerade das alles, ne?
Sozusagen, genau. Das war immer Missy Katja. Ich heiße dort Missy Katja.
Sehr schön. Eine tolle Geschichte, wirklich. Und wie sieht es so aus für die Zukunft? Hast du da irgendwie schon noch größere Pläne in Uganda oder beschränkst du dich gerade erstmal nur darauf? Oder soll das Ganze auch noch wachsen?
Aber es darf natürlich sehr, sehr gerne wachsen. Also aktuell sammeln wir Geld für einen neuen Schulbau, weil ich hatte ja schon gesagt, das ist eine alte Hühnerstelle, so aus Blechwänden und Blechdächern. Und auch wenn Uganda wenig Schulen hat, hat die Schulbehörde dennoch da ihre Standards, die erfüllt werden müssen. Und die erfüllen wir natürlich nicht. Zum einen sind Kindergarten und Grundschule zusammen. Das darf natürlich nicht sein. Es darf auch in Deutschland nicht sein. Die müssen getrennt sein. Dann muss es halt eine feste Konstruktion sein. Das heißt, wir müssen jetzt ein Schulgebäude, also zwei im Kindergarten und eine Grundschule bauen.
Mhm.
Damit die Schule nicht geschlossen wird, weil jetzt nämlich gerade sehr viele Kontrollen sind in Uganda. Weil diese Blech-Klassenräume, also in der Mittagszeit ist es extrem heiß. Also ich war ja dort, es ist wirklich unerträglich heiß und die Kinder sitzen dort und haben Kopfschmerzen, können sich nicht konzentrieren. Und es ist alles andere als cool. Von daher müssen wir auf jeden Fall dringend was ändern. Und wir fangen jetzt an mit dem Grundstein, damit sie sehen, okay, da bewegt sich was und ich glaube, dass sie dann sagen, okay, ja, baut hier erstmal und dann kommen wir in einem Jahr nochmal und die wollen halt nur sehen, dass man es umsetzt. Also es muss jetzt nicht sofort ein Gebäude dastehen, aber wenn du eine Schule baust, dann sollst du es halt ordentlich bauen. Das ist halt deren Bedingung, was ich halt, also zum Schutz der Kinder kann ich es absolut nachvollziehen.
Absolut. Aber es klingt nach einem super, super tollen Projekt und Danke. Wir featuren das Ganze natürlich auch in den Shownotes, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da auf jeden Fall mal drauf gucken. Katja, wir kommen leider schon langsam zum Ende, aber du bist jetzt auf Instagram, YouTube, wo bist du noch zu finden?
Eigentlich auch auf TikTok, aber da bin ich okay. Jetzt, also das habe ich eher so gemacht, weil man irgendwie auf TikTok sein muss, ist nicht unbedingt mein Medium. Genau, Instagram. Ich habe noch eine Webseite, peace-love-om.de. Und wir arbeiten gerade an einem zweiten Buch im Übrigen. Genau, das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr raus.
Also deine Kanäle featuren wir auf jeden Fall in den Shownotes und es macht auch Sinn, dort vorbeizugucken,
absolut.
Denn dort ist so viel Spannendes zu finden. Katja, was steht denn als nächstes bei dir auf der Bucketlist? Also natürlich möchtest du bestimmt das Projekt in Uganda vorantreiben, aber was gibt's noch so für News vielleicht, was deine nächsten Projekte sein werden?
Genau, Uganda wird auf jeden Fall einen großen Teil einnehmen. Und ja, wir sind gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben zum Thema Tiny House, Jurten, Gemeinschaften, Permakultur. Also alles außer Camper, weil Camper hatten wir schon. Und es wird auch ein bisschen anders. Es wird zum Coffee Table Book Style. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also es ist ein ziemlich cooles Buchformat. Und da arbeite ich mit der lieben Melissa zusammen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Sie hatte einen wahnsinnig erfolgreichen Blog, Indo-Junkie, weil sie eine Zeit lang in Bali gelebt hat. Und sie hat sich einfach vor zwei Jahren, bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich habe Bock, was mit dir zu machen. Und ich dachte mir so, okay. Und sie ist einfach so ein Mensch, sie sprüht vor Energie und sie sprüht vor Ideen und du musst dich eigentlich in Acht nehmen. Sobald du Ja sagst, fängt sie nämlich an. Also es ist, ich freue mich sehr, es ist ein richtig cooles Projekt. Wir haben richtig tolle, tolle Leute, die da mit ins Buch kommen. Und auch die meisten Leute, die man halt noch nicht vom Kanal kennt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch.
Sehr, sehr schön. Katja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg für deine nächsten Projekte.
Ich danke dir, lieber Jan, für die Einladung.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.